Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Auf Helgoland ist ja schon jeder Atemzug ein Bad für Lungen und Hals. So hieß es 1926 im Hamburger Echo anlässlich des 100. Geburtstages, den das Seebad damals feierte. Und das Berliner Tageblatt schwärmte: Erst das Badewesen hat den Wohlstand der Inselbewohner begründet und erst der Kurbetrieb hat Helgoland so beliebt gemacht. Und in diesem Jahr feiert Deutschlands einzige Hochseeinsel ihr 200-jähriges Bestehen als Seebad. Und es gibt auch noch ein anderes Jubiläum. Am heutigen Sonntag wäre Helgolands bekanntester Schriftsteller James Criss 100 Jahre alt geworden. Grund genug für Jan Freienhagen, sich einmal umzuschauen zwischen Hummerklippen und Lummenfelsen auf Helgoland.
Februar 2026. Die Wettervorhersage für das Vorhersagegebiet Deutsche Bucht für heute.
Nach einer rund zweistündigen Schiffsreise taucht die Insel im Seedunst auf. Und es ist vor allem eine Farbe, die ins Auge sticht. Das Rot der Felsen, die bis zu 61 Meter hoch aus dem Wasser ragen. Anlegen kann man dort nicht. Die weißen Seebäderschiffe gingen lange Zeit auf der Reede vor Anker und ihre Passagiere wurden dann von den Börtebooten der Fischer an Land gebracht. Heute kommen die meisten Schiffe und auch die Hochgeschwindigkeitskatamarane direkt im Hafen an. Wer in diesen Tagen nach Helgoland kommt, dem fallen sofort die Veränderungen an der Promenade auf. Die Insel hat sich schick gemacht für das doppelte Jubiläum 100 Jahre James Criss und 200 Jahre Seebad oder kurz Jaw, wie die Einheimischen das große Fest nennen. Die Helgoländer haben ihre eigene Sprache. Gästeführer Peter Criss, er ist nicht direkt verwandt mit James Criss, bleibt aber beim Hochdeutsch, wenn er Besucher einstimmt auf seine Insel, zum Beispiel mit einem Souvenir, das man nur hier findet.
Das gibt die Möglichkeit, hier den roten Feuerstein zu erwerben. Das ist ja einzigartig für die Welt. Den gibt es nämlich nur auf Helgoland. Und den findet man auf der Düne der kleinen Insel, die hier abseits neben uns liegt. 800 Meter entfernt. Da gibt es den roten Feuerstein. Wenn man das Auge dafür hat, kann man ihn finden. Und sonst kann man ihn eben erwerben hier. Der wird dann schön geschliffen, zu Schmuckstein verarbeitet und sowas.
Die roten Steine gibt es in den Hummerbuden. Ein kunterbunter Häuserkranz in skandinavischen Farben rund um den Binnenhafen. Ursprünglich waren sie die Werkstätten der Fischer. Ein paar Helgoländer sind noch im Nebenerwerb auf dem Wasser und ziehen mit ihren Booten wenige Hummer oder Fische an Land. Doch fast alle Hummerbuden dienen heute anderen Zwecken.
Die meisten sind tatsächlich jetzt touristisch gemacht. Hier gibt es auch ein Restaurant. Es gibt hier ein Museum, wenn wir hier weitergehen gleich. Und Möglichkeiten einzukaufen. Auch Jörg Sand hat hier eine Bude.
In einer der Buden können sich Brautpaare sogar das Ja-Wort geben, um gleich auf Helgoland die Flitterwochen zu verbringen. Seit jeher unterscheiden sich die Besucher in Tagesgäste und Urlauber. Wer nur für einen Tag anreist, ist oft vor allem an der Seereise und am zollfreien Einkauf interessiert. Wer für mehrere Tage oder gar Wochen kommt, sucht zumeist das Naturerlebnis und die Ruhe, wie dieses Ehepaar aus Hamburg.
Wenn die Tagesgäste abgereist sind, dann wird's schön. Ruhig, die Luft, das Wasser, Vögel, Robben, toll.
Ja, wir werden auf die Düne fahren, viel draußen sein und einfach die frische Luft genießen und die Natur.
Ich brauche keine Therapie, ich muss nur nach Helgoland. Diesen Spruch trägt ein Mann, der mehrmals im Jahr den Felsen besucht, stolz auf dem Rücken seines Pullovers. Die autofreie Insel, die 65 Kilometer nordwestlich von Cuxhaven in der Deutschen Bucht liegt, hat ihre Fans. Die Seeluft hier draußen ist weitgehend frei von Staub und Pollen, deren Konzentration noch geringer ist als auf der Zugspitze. Der starke Wind führt bei allen Gästen dazu, dass sie ordentlich durchgepustet werden. Das finden auch Insulaner gut, die hier nicht mehr weg wollen.
Wir lieben das. Und alt werden wir hier alle.
Sie ist 85, ich bin 84 und wir fühlen uns ganz wohl hier.
Ruhig im Winter. Im Sommer ist ja ziemlich viel los hier, ne?
Der Archipel, bestehend aus der Hauptinsel und der Düne, hat eine Gesamtfläche von nur 1,8 Quadratkilometern. Alles ist überschaubar und Urlauber sind auf sich zurückgeworfen. Entschleunigung pur. Zu entdecken gibt es hier trotzdem genug und so viel Geschichte auf engstem Raum findet man sonst nur im Brockhaus, wie ein Chronist einmal schrieb. Das ursprünglich friesische Helgoland war oft ein Spielball der Mächtigen, gehörte lange zu Dänemark, war Seefestung, Schmugglerhochburg, Piratennest, Klaus Störtebeker hielt sich hier versteckt und später eine britische Kolonie. In dieser Zeit entwickelte sich Helgoland zum Seebad. Der Bootsbauer Jakob Andresen Siemens hatte vor genau 200 Jahren, 1826, als erster die Idee, Touristen anzulocken. Ein mutiger Schritt, wie Simone Arnhold, Leiterin des Museums Helgoland, findet.
Es war eine Zeit, in der Helgoland unter einer Armutswelle litt. Siemens fuhr nach London, um dort die Aktiengesellschaft Seebad zu gründen. Die ersten Jahre waren mager. Die überwiegende Anzahl der Personen kam aus dem deutschsprachigen Raum und die mussten erstmal auf die Düne, um die Zollformalitäten zu klären. Außerdem war der Seeweg über mehrere Stunden recht beschwerlich, aber er hat es trotzdem geschafft, das zu etablieren.
Als Glücksfall erwies sich, dass 1829 in Hamburg die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ärzte und Naturforscher stattfand. Zum Programm zählte eine Exkursion nach Helgoland.
Wir müssen uns das so vorstellen, dass die Teilnehmer damals von Helgoland begeistert waren, denn in der Folgezeit gab es eigentlich kein Organ im deutschen Körper, das nicht durch Helgoländer Luft, Helgoländer Wasser oder Helgoländer Salz geheilt wurde. Und es war so ein Startschuss. Und schon in wenigen Jahren danach hat sich explosionsartig eigentlich der Tourismus auf Helgoland verbreitet.
Wie kommt so ein mächtiger Felsbrocken mitten in die Nordsee? Vor vielen hundert Millionen Jahren bildete sich das inselprägende rote Gestein. Doch erst gegen Ende der letzten Eiszeit durch den steigenden Meeresspiegel löste es sich vom Festland und wurde zur Insel. Der Hotelier und Autor Detlef Rickmers hat noch eine andere Erklärung, wenn er seinen Onkel James Crust zitiert, den bekanntesten Schriftsteller der Insel.
Irgendwo ins grüne Meer hat ein Gott mit leichtem Pinsel lächelnd wie von ungefähr einen Fleck getupft. Die Insel.
Der 100. Geburtstag von James Crust wird in diesem Jahr überall auf der Insel gefeiert. Mit seinen Jugendbüchern von den Homer-Klippen hat Crust Helgoland schlagartig berühmt gemacht. Später kamen Romane wie Tim Thaler hinzu. Schon als Kind war Detlef Rickmers dem Autor und seinen Werken sehr nah.
Ich habe viel von James vorgelesen bekommen. Ich habe es später auch selber gelesen. Nun hat Onkel James das Buch ja der Leuchtturm auf den Hummerklippen genannt. Und das heißt, er meint damit natürlich auch die Insel selbst und den roten Bonsandsteinfelsen.
Mit der langen Anna, dem unverwechselbaren Wahrzeichen an der Nordmole. Viele fragen sich, wie der steil aufragende Felsen zu seinem Namen gekommen ist.
Vor dem Ersten Weltkrieg gab es an der Nordseite der Insel ein Klippenrandcafé und dort gab es eine Bedienung Anna mit sehr langen Beinen, sodass sich bei den Badegästen eingebürgert hatte, wenn man abends zum Sundowner ging, wir gehen zur langen Anna. Und das hat sich dann später übertragen auf den Felsen und so ist der Name Lange Anna wohl entstanden.
83 Jahre lang blieb Helgoland britisch, aber Deutschland brauchte als Kolonialmacht einen Zugang zur Hochsee. Kaiser Wilhelm II. Verzichtete auf die Insel Sansibar und erhielt dafür Helgoland. Der Kaiser persönlich nahm 1890 die Insel in Besitz und baute sie zur Hochseefestung aus. In den beiden Weltkriegen mussten die Insulaner zeitweise ihre Heimat verlassen. 1945 warfen die Engländer Bomben über Helgoland ab, zwei Jahre später holten sie erneut zum großen Schlag aus. Mit dem Big Bang sollte die Insel von der Seekarte verschwinden. Ein riesiger Trichter zeugt noch heute von der größten nicht-nuklearen Sprengung in der Geschichte der Menschheit. Helgoland widerstand der Sprengung, veränderte sich aber, vor allem durch den Wiederaufbau. Als zusätzliche Ebene entstand neben dem Ober- und Unterland das Mittelland. Der Krater, der sich nach den Bomben im Erdreich ausgebreitet hat, ist längst mit Gras und vielen Pflanzen bewachsen. Ein idyllischer Wanderweg führt von dort zum Lummenfelsen. Er wird vor allem von Basstölpen und Trottellummen bevölkert. Sie nisten und brüten in den Felsvorsprüngen. Jedes Jahr im Sommer bietet sich hier den Gästen ein besonderes Schauspiel, sagt Jochen Dirschke, Leiter der Vogelwarte Helgoland. Und zwar, wenn der Lummennachwuchs langsam flügge wird und das Felswatt als Lebensraum entdeckt.
Die springen ins Wasser. Das dauert noch ein paar Wochen, bis sie dann fliegen können. Und das hängt halt damit zusammen, dass es für die Altvögel sehr energiezehrend ist, ständig Fische anzubringen in die Kolonie. Und deswegen haben die Trottelummen die Strategie, dass die Jungen praktisch ins Wasser springen und dann zu den Fischgründen hingeführt werden von den Alttieren.
Helgoland ist in Deutschland der Ort mit den meisten Vogelarten. Mehr als 430 unterschiedliche Arten wurden gezählt. Die Trottelummen sind seit dem 18. Jahrhundert nachgewiesen, die Bastölpel erst seit 1991. Lange Zeit lebte Helgoland von den Tagesgästen. In den 1970er Jahren waren es bis zu 900.000 jährlich, angelockt vor allem durch billige Waren dank der Zollfreiheit, zum Beispiel Schnaps und Zigaretten. Urlauber waren damals in der Minderheit. Seit den 1980er Jahren sinkt die Zahl der Tagesbesucher, der Anteil der Übernachtungen steigt stetig. Inzwischen besuchen rund 300.000 Tages- und Übernachtungsgäste jährlich die Insel. Martin Linne, ehemaliger Kurdirektor und jetzt Vorsitzender des Wirtschaftsforums Helgoland, sieht diesen Trend positiv.
Dieser Fokus auf den Tagestourismus und auf das schnell eingenommene Geld, auf das billige Einkaufen, funktioniert nicht mehr. Ansonsten ist Helgoland immer mehr als Urlaubsinsel im Kommen. Und man stellt es ja auch fest, wenn man auf der Insel ist, wie viele Leute mit Koffern durch die Gegend laufen. Und wie wenig Leute jetzt mit Plastiktüten an Bord sitzen. Der Markt hat sich gedreht, die Nachfrage hat sich gedreht. Und Helgoland hat eine Chance, wenn es auf diese Veränderung der Nachfrage geschickt reagiert.
An Versuchen, Helgoland durch neue touristische Angebote attraktiver zu machen, hat es nie gemangelt. So wurde gegenüber vom Rathaus das moderne Designerhotel Atoll errichtet, mit nur 50 Zimmern für gehobene Ansprüche. Die Auslastung ließ zu wünschen übrig. Das Haus steht als Hotel nicht mehr zur Verfügung, weil der Investor Arne Weber einen Vertrag mit einer Offshore-Firma geschlossen hat. Nun wohnt dort Logistikpersonal für die Windparks im Meer, die rund um Helgoland gebaut werden. Arne Weber machte 2008 Schlagzeilen mit seiner Idee, die Hauptinsel durch eine Sandaufschüttung mit der Düne zu vereinen und damit zu vergrößern. Detlef Rickmers unterstützt diesen Plan, der im Jubiläumsjahr wieder neu diskutiert wird.
Würde man jetzt die Verbindung schaffen, würden wir die Düne entlasten. Es würde nach Süden hin ein neuer Strand entstehen. Wir würden die Insel, die historische Bebauung entlasten. Wir würden ein neues Dorf bilden können für die Einwohner. Und wir könnten Hotels direkt am Strand machen und hätten eine große Lagune, zum Beispiel Wassersport. Das heißt, es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Es gibt nur leider keinen, der sich dafür zuständig fühlt.
Heute leben auf Helgoland 1300 Menschen. Eine Landbrücke zwischen Insel und Düne würde mehr Raum für Neubürger und Touristen schaffen, das Eiland aber auch vor Überflutung besser schützen. Kunst, Kultur und Knieper heißt ein anderes Konzept. Knieper sind die Scheren des Taschenkrebses, die sich zur neuen kulinarischen Spezialität auf der Insel mausern. Warum sich der Helgoländer Hummer, der einst den Insulanern ein gutes Auskommen sicherte, so rar gemacht hat, darüber rätseln viele noch. Aber die Biologische Anstalt Helgoland half dabei, Babyhummer aufzuziehen und, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, auszuwildern. Professor Morten Börsma bezeichnet die Aufzucht als erfolgreich.
Mittlerweile sind sehr, sehr viele Tiere ausgesetzt worden. Wir waren bei einer Zahl von etwa 500, 600 maximal. Jetzt sind wir bei einem Faktor 10 mehr. Die meisten Tiere, die wir ausgesetzt haben, die waren markiert und die stehen dem Markt nicht zur Verfügung. Die sind dauergeschützt.
Und trotzdem profitiert auch die Gastronomie auf der Insel von dem Projekt und damit am Ende auch der Helgoland-Urlauber.
Die Fangzahlen sind hochgegangen. Es ist natürlich noch lange nicht bei den 80.000, die wir mal hatten. Aber wir sind jetzt bei Fangzahlen, die schon 3 Nullen haben, wieder im vierstelligen Bereich. Und die Restaurants profitieren davon natürlich. Und auch die Insel, weil Hummerfischerei und Helgoland sind natürlich sehr, sehr stark verbunden. Es ist ein sehr starker Teil der Identität der Insel.
In jüngster Zeit wird Helgoland immer stärker zu einem ganzjährigen Urlaubsziel. Daran hat die Düne großen Anteil. An ihrem Strand fühlen sich Kegelrobben und Seehunde besonders wohl. Zeitweise lassen sich dort mehr als 2000 Tiere beobachten und nirgendwo kommt man ihnen hierzulande so nah, betont Ranger Michael Janssen, der aber darauf achtet, dass ein Abstand von 30 Metern eingehalten wird.
Die Kegelrobbe ist Deutschlands größtes Raubtier mit 2,30 Meter und über 300 Kilo. ist es schwer als ein europäischer Braunbär. Man sollte nicht meinen, nur weil die auf dem Boden liegen, sind sie nicht schnell. Sie schaffen 20 km/h, das schafft keiner von uns. Ich habe hier schon Leute rennen sehen. In der Zeit, als wir noch auf die Strände durften, auch die Touristen, dann waren Leute hier am Steine sammeln, haben so nicht besonders um sich geguckt und dann wurden sie auf einmal von einem Bullen überholt, der dann von dem anderen gejagt wurde und dann fängt der Mensch dann auch an zu rennen und das war schon eine groteske Szene, das dann zu sehen. Ne?
Von Mitte November bis Mitte Januar, wenn die Robbenbabys das Licht der Welt erblicken, sind die Strände inzwischen komplett gesperrt. Michael Janssen wollte früher nie nach Helgoland, wurde aber als Marinesoldat auf die Insel versetzt und blieb dann hier hängen. Er hat sein Paradies auf Helgolands Düne gefunden.
Als ich hier war, die Pforte von dem Schiff aufging und ich die Insel sah, dachte ich, wow, so schön. Das war am 26. März 1993. Also für mich hat die Insel unheimlich viel Gutes im Petto gehabt, auch immer noch. Das ist schon ein besonderer Ort, hier einfach zu leben.
Mit Glück findet man auf der Düne übrigens nicht nur den roten Feuerstein, sondern auch Bernstein und sogar die seltene Kauri-Muschel, sonst nur in den Tropen heimisch. Wieder zurück im Hafen wartet dort das Schiff zum Festland, gerade noch rechtzeitig an Bord geschafft. Ein letzter Blick zum Buntsandsteinfelsen, der Helgoland so stark prägt. Es geht auf die Rückreise nach Cuxhaven, mit den Steinen im Gepäck und einer Gewissheit. Du kannst die Insel verlassen, aber die Insel verlässt dich nicht.
Jan Freinhagen hat für uns Helgoland besucht.